Ich habe gestern in der Tagesschau etwas ganz Interessantes gesehen. Nämlich, ich musste gestern ein bisschen Fernsehen schauen, weil mein Vater da seinen grossen Auftritt hatte. Ich weiss nicht, wer da die grössten Schweizer Talente schaut. Es war zum Glück nicht so peinlich, wie ich gedacht habe. Und ich kann auch noch am Montag posten. Gut. Aber dann habe ich die Tagesschau geschaut, weil ja das nachher am 8. Jahr anfängt. Und jetzt haben sie etwas Besonderes erzählt über unsere Seen. Und zwar können wir aus unseren Seen Wärme gewinnen. Man kann ja scheinbar aus dem Boden Wärme gewinnen, so mit diesen Wärmetauscherheizungen. Ich komme da überhaupt nicht raus. Ich habe keine Physik-Ahnung. Aber allein der Bodensee könnte so viel Wärme geben wie ein AKW. Ich weiss nicht, könnte man jetzt auch andere Energie gewinnen, also zum Lampen und Waschmaschinen laufen und so. Aber da ist jetzt einfach in diesem Beitrag um Wärme gegangen. Das Problem ist noch, dass es ein bisschen schwierig ist, die weit zu transportieren irgendwie. Ich komme eben nicht raus, aber ich habe das so spannend gefunden. Man könnte es im Moment einfach noch nicht so gut nutzen. Sie bauen jetzt, ich glaube, das Romanshorn, eine erste Überbauung ziemlich nah am Ufer, was wirklich jetzt die Wärme nutzt zum Heizen. Und so können sie unglaublich viel Erdöl sparen oder Schnitzel oder was auch immer. Und das hat mich beeindruckt. Und ich habe nachher meine Einleitung umgeschrieben zu der Predigt. Ich wollte zuerst etwas anderes sagen. Weil ich glaube, es ist ein gutes Bild. Da ist Energie da, wo wir als Christen Zugang hätten. Und wir können es wie nicht so gut nutzen. Fast wie die Energie in dem Bodensee oder Zürichsee. Wahrscheinlich auch im Hallwilersee. Keine Ahnung, ich nehme es an. Wasser ist Wasser, oder? Aber wir haben irgendwie noch keinen Zugang zu dem. Und ich glaube, das ist uns ein bisschen gleich, geht es uns in unserem geistlichen Leben. Als ich die 5 Kapitel gelesen habe, ich habe das schon das letzte Mal gesagt, ich lese es gerne am Stück, hat mich das so angesprungen, wie oft der Heilige Geist beim Lukas vorkommt. Wir haben ja diese Woche Kapitel 2 bis 7 gelesen, 2 bis 6 gelesen, die mitlesen. Und das ist ja die Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Und schon in der Weihnachtsgeschichte kommt der Heilige Geist vor. Und geht nachher durch. Zieht sich durch bis in das 5. Kapitel. Nämlich wie? Zuerst mal so richtig kommt der Heilige Geist vor, wo Maria und Josef mit Jesus in den Tempel gehen. Wo er beschnitten wird. Dort ist er also etwa 8 Tage alt. Wahrscheinlich ziemlich genau. Und sie gehen auf Jerusalem in den Tempel und dort hat es einen alten Mann. Der Simeon. Und der Simeon, das steht so, hat durch den Heiligen Geist eine Prophetie bekommen auf sein Leben. Und die Prophetie hat geheißen, und du wirst nicht sterben, bis du den Messias gesehen hast. Und er hat das erkannt als Prophetie vom Herr. Er hat erkannt, dass der Heilige Geist wirkt in seinem Leben und zu ihm redet und hat sein Leben fortan im Tempel verbracht. Die Prophetie hat er nämlich nicht erst vorgestern bekommen. Die hat er über Jahre festgehalten. Über Jahre. Mann, welche Geduld, welche Treue. Welches Vertrauen und welche Glaubensgewissheit? Ich glaube, das können wir wie nicht nachvollziehen. Der Mann einfach so ins Blaue raus wirklich auf diese Prophetie baut. Ich kann mir vorstellen, dass seine Angehörigen das nicht so cool gefunden haben. Sie denken, das sei ein bisschen ein frommer Spinner. Weil viele haben so daran geglaubt, dass der Messias dann schon irgendwann kommt. Das ist ganz drin im jüdischen Glauben. Ja klar kommt er irgendwann. Bis heute. Oder? Bis heute. Ja klar kommt er irgendwann. Aber der Simeon hat das ganz für sich persönlich genommen. Weil Gott ihm das durch seinen Heiligen Geist ganz persönlich gesagt hat. Und du, Simeon, wirst erst sterben, wenn du den Messias gesehen hast. Und dann kommt der Heilige Geist wieder am Anfang vom Wirken von Jesus. Jesus zieht nämlich nicht irgendeines schönes Tages von daheim aus und sagt, tschüss Mami, ich gehe jetzt ein bisschen Wunder tun. Nein! Ja, man stellt sich das manchmal irgendwie wie gar nicht vor, oder? Jesus macht ganz einen bewussten Schritt in die Bevollmächtigung von seinem Vater. Er geht zu seinem Cousin, oder Cousin, ich habe das nie so ganz verstanden, was Johannes der Täufer wirklich für ihn ist. Auf jeden Fall ein Verwandter. Er geht zum Johannes dem Täufer und er lässt sich von ihm taufen. Was für ein demütiger Schritt. Johannes sagt ihm, halt, du brauchst doch das nicht. Weil der Johannes verkündet Taufe für die Sünder. Er sagt, liebe Sünder, auch Gott hat auch euch lieb, aber ihr braucht Vergebung von der Schuld. Kehret um von eurem sündigen Leben. Hat das Jesus nötig gehabt? Nein. Das ist echt nicht die Zielgruppe gewesen, Jesus. Vom Johannes seiner Predigt. Weil Jesus ist ohne Sünde. Auch hier schon gewesen. Aber Jesus hat sich dem unterordnet. Jesus hat sich darunter demütigt. Und hat gesagt, und ich will auch zeigen, dass ich mich dieser Botschaft vom Himmelreich unterordne. Dass ich mich am Vater unterordne. Und dann passiert das, dass der Himmel aufgeht. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Ich stelle mir das immer vor, dass es so ein bisschen Wolken hat und dann geht der Himmel auf, dann kommt die Sonne. Aber es ist natürlich total romantisch. Wahrscheinlich ist das noch ein bisschen anders. Und dann ist eine Taube gekommen. Und dann ist eine Stimme gekommen, und ich glaube, das ist das Zentrale, die gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Die Bestätigung von Jesus jetzt. Jetzt geht's los. Du bist mein Sohn, ich stand zu dir. Wir gehen miteinander. Ich bin bei dir. Und Jesus geht darauf ab, geführt vom Heiligen Geist, in die Wüste. Keine Action. Das heisst, es gibt dann mehr Action, als er wahrscheinlich gedacht hat. Er ist in die Wüste und wird vom Feind verführt. Satan kommt und stellt ihn dreimal auf die Probe. Und der Heilige Geist führt ihn dorthin. Ist ja nicht so, dass Gott das nicht gewusst hat, was kommt. Wahrscheinlich hat es auch Jesus gewusst, was kommt. Weil er mit Gott verbunden war. Und der Heilige Geist hat das auch gewusst. Sie sind eins. Sie sind eins. Keiner macht etwas, ohne dass es der andere weiss und zustimmt. Das ist das Mysterium, das wir ja wie nicht verstehen. Die Dreieinigkeit. Aber Jesus ist nicht allein. Weil der Heilige Geist ist mit ihm. Der Heilige Geist ist mit ihm. Sie sind zu zweit unterwegs. Auch in dieser Wüste, dass er wieder steht am Satan. Und dann kommt er nach Galiläa wieder geführt durch den Heiligen Geist. Und tut Wunder. Da kommen dann die Heilungswunder in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sehen, wie sich der Heilige Geist auch durchzieht. Jesus macht das nicht einfach aus sich allein, sondern sie sind das zweite oder das dritte sogar unterwegs. Die Dreieinigkeit kommt in diesen 5 Kapiteln ganz fest zum Tragen. Jesus wirkt in der Kraft vom Heiligen Geist. Weil das ist die Kraft Gottes. Und wenn der Geist wirkt, dann wird Unmögliches Realität. Dann werden Sachen passieren, die wir uns nicht vorstellen können. Das Heilungswunder ist ja nur etwas. Er läuft ja auch auf dem Wasser, jetzt nicht in diesem Kapitel, aber wir wissen ja, was Jesus und die Jünger alles erleben auf dieser Erde. Es sind unzählige verschiedene Wunder. Und da kommt noch Predigt dazu, die die Menschen berührt. Wort, das die Menschen berührt. Wort, das stärker ist, als nur das Gesagte. Wort, das die Menschen inspiriert. Auch das ist der Heilige Geist, der wirkt. Und wie sieht das mit uns aus? Weißt du, es gibt zwei Sachen, so ganz grundlegend, es gibt natürlich noch mehr, aber ganz grundlegend zwei Sachen, die ein Nicht-Christ von einem Christ unterscheidet. Und das erste ist, dass der Christ Vergebung für seine Schuld angenommen hat und Jesus als seinen Retter, als seinen Heiland akzeptiert. Das Kreuz. Das vergossene Blut. Das heisst, der Zugang zum Vater ist offen. Das hat nachher ganz viele Konsequenzen. Und das Zweite ist, dass wir Zugang haben zur Kraft vom Heiligen Geist. Ist auch eine Folge vom Ersten, aber das ist das Zweite, ist eine neue Dimension, die ins Leben hineinkommt. Der Zugang zu dieser unsichtbaren Welt, wo über das Sichtbare, Tastbare, Hör- und Sehbare völlig überausgeht. Und was ich auch in meinem Leben viel beobachte, ist, dass wir bei dem Ersten stehen bleiben. Dass wir zufrieden sind, wenn wir wissen, wir kommen in den Himmel, unsere Sünde ist vergeben. Und nachher uns bemühen, ein anständiges Leben zu führen. Nach Jesu Willen. Nach seinem Maßstab. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass wir uns bemühen, ein Leben zu führen nach seinem Willen. Logisch ist das schön, aber es geht darum, dass seine Kraft in uns wirkt und das Leben bewirkt. Jesus hat sich dem gebeugt. Und ich frage mich wirklich, und habe mich die ganze Woche beschäftigt, was hindert uns denn daran, uns darunter zu beugen, dass die Kraft kann mit Macht in unserem Leben wirken. Spürbar, sichtbar, erlebbar, wie sie es in Jesu Leben gewirkt hat. Weil das ist die Verheißung. Wir haben die gleiche Kraft in unserem Leben, wie er in seinem. Stellt euch jetzt das mal vor und vergleicht sein Leben mit unserem. Das ist also schon ziemlich tragisch, würde ich jetzt mal behaupten. Und was heisst das? Was heisst das? Wie kommen wir denn Zugang über zu dieser Kraft? Wie kommen wir Zugang über? Und ich habe euch unter dem Titel einfach Versen abgedruckt. Und man sieht das durch die ganze Bibel durch. Der Heilige Geist ist nicht eine Erfindung vom Neuen Testament, nicht eine Erfindung von den Pfingsten. Der Heilige Geist wirkt schon im Alten Testament. Der Heilige Geist wirkt beim Abraham. Der Heilige Geist wirkt bei Mose. Überall könnten wir jetzt schauen. Er wirkt überall. Bei all diesen Geschichten, die wir kennen. Und im Micha steht dann: Mich aber hat der Herr stark gemacht und mit seinem Geist erfüllt. Deshalb trete ich mutig für das Recht ein. Also wenn der Geist mich erfüllt, werde ich stark und dann kann ich mutig sein. Und ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. Zuerst kommt das Erfüllen vom Geist und das gibt Kraft Gottes in meinem Leben. Und darum bin ich dann mutig. Und nicht, jetzt gebe ich mir Mühe, mutig zu sein und dann kommt dann vielleicht irgendwann der Geist. Zuerst öffne ich mich am Herr. Und der Geist schenkt mir nachher den Mut. Oder dann heisst es nachher im Sacharja 4,6: Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es gelingen, sondern durch meinen Geist. Den Chorus kennen wir doch alle gut. Ich habe jetzt hier eine andere Übersetzung gewählt. In der Luther-Übersetzung heisst es fast gleich wie der Chorus: Weder durch Macht noch menschliche Stärke, sondern wir singen jetzt gerade miteinander. Wir singen jetzt doch gerade miteinander. Und er darf es brauchen. Dann passiert es durch seinen Geist. Wenn ich selber probiere, dann passiert es durch menschliche Kraft und Macht. Da ist auch der Vers nachher, der beim Simeon ist. Lukas 2,26, er war vom Geist Gottes erfüllt und der hatte ihm Gewissheit gegeben. Gewissheit. Und das ist etwas ganz Wunderbares, wenn wir das im Leben erleben dürfen, dass wir sicher sind. Weil ich glaube, das ist das Haupthindernis, dass wir am Heiligen Geist Kontrolle in unserem Leben geben sollten. Das ist schwierig. Kontrolle über das eigene Leben abgeben, das macht niemand gern. Ich bin Traumaberater, ausgebildet, ich weiss, von was ich rede. Wenn jemand ein Erlebnis hat, das fast nicht zu verkraften ist, dann ist das genau mit dem Ohnmachtsgefühl, Hilflosigkeitsgefühl, Kontrollverlust verbunden. Und es ist etwas vom Schlimmsten, was ein Mensch erleben kann. Wenn er nichts mehr selber bewirken und verändern kann, in einer Situation hinein. Es ist zum Beispiel viel schlimmer, ein Auffahrunfall, also wo das Auto hinter einem reinfährt, in einem hier, wie ein Unfall, der von vorne passiert. Komisch. Aber wir haben mehr posttraumatische Belastungsstörungen nachher mit einem Auffahrunfall, wie wenn der Unfall von vorne ist. Warum? Ich kann mich vorbereiten. Wenn einer mir entgegenkommt, habe ich vielleicht eine Zehntelsekunde Zeit, mich noch zu heben. Die Muskeln noch anzuspannen. Oder zu brüllen. Oder Angst zu haben. Wenn einer von hinten kommt, habe ich keine Chance. Ich habe keine Ahnung. Und das ist genau der Punkt. Ich habe völliger Kontrollverlust. Es passiert einfach. Ich kann nicht mal mehr so steuern oder so. Auch wenn es gar nichts hilft. Man hat noch etwas gemacht. Man ist noch auf Bremse gestanden. Der Körper ist irgendwie noch aktiv gewesen. Und Tilly hat das vorher erzählt. Dann werden die Hirnstrukturen aktiviert, die nachher helfen beim Verarbeiten. Hingegen, wenn ich nichts mehr machen kann mit meinem Körper, dann werden die nicht aktiviert. Und das Erleben, das Ohnmachtsgefühl bleibt sitzen. Es bleibt sitzen. Und es ist genau das, wo wir Angst haben davor, wenn wir vom Heiligen Geist reden. Ich glaube nicht, dass das bewusst ist. Aber bei vielen ist genau die Angst, müssen Kontrolle abzugeben. Und dann, was passiert? Was macht denn der Geist in meinem Leben? Was macht er? Aber ich sage euch eins, der Heilige Geist ist nicht ein Autounfall. Der Heilige Geist meint es gut, weil er ist ein Teil von Gott. Und alles, was mir Gott und Jesus zuordnet, gehört auch zu ihm. Er ist Liebe. Er ist Treue. Er ist Gnade. Er ist das alles. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dann vertrauen wir uns ja Gott an. Es geht ja auch so um. Wir vertrauen uns Jesus an, wir vertrauen uns Gott an und dann kommt der Heilige Geist in unser Leben und fängt an zu wirken. Und dann dürfen wir getrost die Kontrolle abgeben, weil wer hat Kontrolle? Der auch die sieht, die von hinten kommen. Der auch die Heckenschützer sieht. Der auch die Situationen voraus weiss, die auf uns warten im Leben. Der Möglichkeiten hat, wo wir sie nicht mehr haben. Der ist er. Er ist unser Schutz. Eigentlich ist er unser Airbag, um in diesem blöden Bild vom Autounfall zu bleiben. Er ist der, der uns auffängt und der eine Situation verändern kann. In Jesus war Gottes Kraft am Werk und trieb ihn dazu, Kranke zu heilen. Und das ist Liebe. Dass er sich unseren Problem annimmt. Er macht nicht alle gesund. Heute nicht mehr. Sonst wäre Marion nicht im Rollstuhl und mir geht es auch etwas anders und sowieso uns allen. Aber der Herr tut heute noch Wunder und er heilt auch. Finger vom Heidi. Er heilt auch heute. Und er heilt auch unsere inneren Wunden. Gerade in der Anbetung, dort kann der Geist wirken. Weil es irgendwie durchlässiger wird. Wenn wir beten, wenn wir mit Gott reden, wenn wir uns ganz ausrichten auf ihn. Nur auf ihn. Und alles andere loslassen. Dann kann Heilung passieren. Dann kann er zu uns reden. Das ist der Moment. So kommen wir zum Heiligen Geist. So wird er uns zugänglich. Und der letzte Vers. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist der Vers von der Heilsgewissheit. Wer von euch ist sicher, dass er wird im Himmel sein, wenn er jetzt stirbt? Wer von euch ist sicher, dass er wird im Paradies sein, wenn er jetzt stirbt? Das sind doch mehr wie zwei. Meine Liebe, sonst haben wir es in den letzten 8 Jahren viel falsch gemacht. Danke, Technik kommt in den Himmel. Das ist gut. Nein, das ist der Vers, weil es sind nicht mehr. Wir müssen das nicht mit unserem Glauben erarbeiten und erkrampfen. Uns 7-mal am Tag sagen, und ich komme im Himmel, wenn ihr jetzt etwas passiert. Nein, es ist der Heilige Geist, der uns die Gewissheit schenkt. Und darum ist er so wichtig. Darum ist er so wichtig, weil das gibt unserem Leben Boden. Egal, was passiert. Egal, was passiert, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Nicht, ich könnte vielleicht dann ein Kind Gottes sein. Oder wenn alles gut geht, dann bin ich dann vielleicht ein Kind Gottes. Nein! Ich bin froh, hat Jolina das gesagt. Die Liebe und die Böse hat Gott in seiner Hand. Manchmal kommen wir uns unwürdig vor. Kann das denn sein? Ja, wir haben immer noch irgendeinen Kabis in unserem Leben. Wir sind Menschen. Aber der Heilige Geist weist uns auf das hin, was nötig ist, in die Ordnung zu machen. Und gibt uns die Gewissheit, dass wir Kind Gottes sind. Das ist seine Aufgabe. Und darum wünsche ich uns allen, dass wir Mut haben zu wagen. Mut haben zu wagen, ihm die Steuer zu überlassen. Wie jetzt die Auto, oder, wo man nicht mehr selber steuern muss. Ich finde das gruselig. So selbstfahrende Auto, wo man einfach drin hocken und nichts machen kann. Sie haben es im Autosalon vorgestellt. Leute! Aber mit dem Heiligen Geist geht das im Leben. Und darum singen wir jetzt den Chorus nochmal. Vielleicht kann es jemand anderes anstimmen, ein bisschen tiefer. Erhard, bitte. Mein Björn ist nicht da, der das immer macht für mich. Der durchmacht's noch menschliche Stärke, durch deinen Geist soll's geschehen. Weder durch Macht noch menschliche Stärke, durch deinen Geist soll's geschehen. Täglich will ich aufs Neue dir vertrauen, lass mich Herr deine Wunder schauen. Weder durch Macht noch menschliche Stärke, durch deinen Geist soll's geschehen.